Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, zur heutigen besonderen Andacht aus Zürich grüßen wir alle weltweit, die ihr jetzt live über das Internet zuhört, in dem kostbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind dem Herrn innig dankbar für diese letzte Gnadenzeit der Zubereitung, dankbar, dass wir Gnade vor Gott gefunden haben, sein kostbares, heilige Wort der Stunde immer noch aus berufenem Munde hören zu dürfen. Ich glaube, es ist unser aller Gebet, dass der Allmächtige den Träger des Wortes weiterhin segnet, stärkt und bewahrt und ihn durch seine heilverleihende Rechte aufrecht hält. Welch ein Vorrecht, welch eine Gnade, dass es uns an geistiger Speise nicht mangelt und wir selbst in dieser schwierigen Zeit auch noch Live-Andachten zu hören bekommen. Überall, wo heute sein Wort gehört wird, möge der Herr gegenwärtig sein und in besonderer Weise segnen. Möge der Herr sein angefangenes Erlösungswerk selbst vollenden, die Letzten jetzt herausrufen und sein Wort in mächtiger Weise als wahr bestätigen. Vor dem Gebet möchte ich ein Wort aus Lukas 11, Vers 1 bis 13 lesen. Lukas Kapitel 11, Vers 1 bis 13. Jesus betete an einem Orte, und als er damit zu Ende war, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr beten wollt, so sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, unser auskömmliches Brot gib uns Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der sich an uns verschuldet, und führe uns nicht in Versuchung. Dann fuhr er fort: Wer unter euch hätte wohl einen Freund und ginge mitten in der Nacht zu ihm und sagte zu ihm: Freund, hilf mir mit drei Broten aus, denn ein Freund von mir ist auf der Reise zu mir gekommen, und ich habe ihm nichts vorzusetzen. Und jener würde von drinnen antworten: Belästige mich nicht, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder liegen schon bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und es dir geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deshalb aufstehen und ihn das Gewünschte geben mag, weil jener sein Freund ist, so wird er doch wegen dessen Hartnäckigkeit aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. So sage denn auch ich euch: Bittet, so wird euch gegeben werden, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird man euch auftun. Denn wer da bittet, empfängt, und wer da sucht, findet, und wer anklopft, dem wird man auftun. Wo wäre aber unter euch ein Vater, der seinem Sohne, wenn er ihn um Brot bittet, einen Stein reichte? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, wird er ihm stattdessen wohl eine Schlange reichen? Oder auch einen Skorpion statt eines Eies? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater vom Himmel her Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Soweit dieses kostbare, heilige Wort Gottes. Im Vers 1 haben wir gelesen, dass ein Jünger zu Jesus sagte, Herr, lehre uns beten. Die Bitte der Jünger ist auch unser Notschrei. Herr, es geht nicht ohne Gebet. Wir können nicht richtig beten. Kannst du uns helfen? Herr, lehre auch uns beten. Wir wollen jetzt beten. Himmlischer Vater, mit dankbarem Herzen schauen wir gemeinsam auf zu dir, von wo unsere Hilfe kommt. Wir danken dir für deine ewige Liebe, Treue und Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist. Habe innigen Dank für die Auserwählung, für die Vorherbestimmung seit Grundlegung der Welt, dass wir zu deiner bluterkauften Schar, der Überwinderschar aus Gnaden gehören dürfen. Du bist so wunderbar. Du hast dich uns in Jesus Christus geoffenbart. Du bist ein persönlicher Gott. Herr, wir möchten dich heute persönlich erleben und auch die verheißenen Heilserlebnisse persönlich auch erfahren. Segne und stärke besonders deinen treuen Knecht und bewirke, dass er anschließend voll Heiligen Geistes zu uns sprechen kann. Segne und stärke alle unsere Brüder und Schwestern, die überall auf der ganzen Erde in der Zerstreuung leben, und schenke ihnen alles, was sie benötigen, damit wir das glorreiche Ziel gemeinsam erreichen dürfen. Himmlischer Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein vollkommener Wille geschehe in unser aller Leben, in Jesu heiligem Namen. Amen.
Auch ich möchte alle sehr, sehr herzlich grüßen. Wir sind dem Herrn dankbar, sehr dankbar, dass wir diese Versammlungen haben können, die in alle Welt übertragen werden. Bruder Baumgartner hat ja ein gewaltiges Wort gelesen. Wir werden darauf noch zurückkommen. Über die Zeit, in der wir leben, werden wir ja alle täglich informiert. Alle hören die Nachrichten und darüber ist viel zu sagen. Am besten, man sagt nichts darüber. Aber so viel kann gesagt werden, dass das Ende aller Dinge sehr nahe gekommen ist und dass alles, was jetzt geschieht, wirklich darauf hinweist, ob es der Klimawandel ist, ob all die anderen Dinge, die geschehen. Wer hätte gedacht, an einem Tag 37 über Null, zwei Tage später 13 über 0. Solch ein Unterschied in zwei Tagen. Und wenn wir dann die internationalen Nachrichten hören, auf der einen Seite ist Trockenheit, auf der anderen Überschwemmung. Die Weltmeere nehmen zu, und es ist ja schon berichtet worden, wie viele Städte in kurzer Zeit unter Wasser sein werden, nicht nur Venedig. Brüder und Schwestern, uns bleibt nichts weiter übrig, als nüchtern und normal zu bleiben, aber unsere Augen sind sehend geworden, unsere Ohren hören, und wir haben verstanden, was unser Herr gesagt hat. Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, und wenn unser Herr gesagt hat, dass es vor seiner Wiederkunft so sein wird wie in den Tagen Sodoms und Gomorras. Man möchte am liebsten gar nichts davon erwähnen, aber mit großem Schmerz möchte ich doch sagen, warum wird nicht für die Familie, für die Ehe Reklame gemacht? Warum für Dinge, die nicht ins tägliche Leben direkt hineingehören? Und wenn man dann noch in den Nachrichten hört, dass sogar in Israel an der Fahnenstange eine Regenbogenflagge aufgehängt wurde, um die Vielfalt der Sexualbereiche zu demonstrieren. Und Brüder und Schwestern, es ist einfach unfassbar. Da wird Reklame für Dinge gemacht, die einfach nicht zum alltäglichen Leben gehören. Doch wir möchten darüber nicht urteilen. Es tut nur weh. Und wir werden an die Worte unseres Herrn erinnert, dass wir unsere Häupter emporheben dürfen, weil sich unsere Erlösung naht. Wir sind Gott von Herzen dankbar. Wir urteilen nicht. Alle Menschen haben das Recht zu tun, was sie tun, zu glauben, was sie glauben. Das, was in der Bibel steht, ist nur an die Gläubigen gerichtet, die das, was in der Bibel steht, für sich als persönlich annehmen und glauben und in die Tat umsetzen. Wenn man dann aber noch auf den anderen Bereich übergeht, diese teure, heilige Bibel ist jetzt in 704 Sprachen weltweit zur Verfügung. In allen Dialekten überall. Es gibt keinen mehr auf Erden, der sagen könnte, ich weiß nicht, was in der Bibel geschrieben steht. Und dennoch muss man mit großem Schmerz sagen, dass schon im Urchristentum Abweichungen vom Original, dass schon Deutungen vorgetragen wurden. Und wenn man dann in die ersten 6 Jahrhunderte nach Christo schaut, was da alles vor sich gegangen ist, ob mit Polycarp, ob mit Irenäus, ob mit Martin, ich sage mit Absicht nicht Sankt Martin, weil ich nicht an Sankt glaube, sondern nur an einen Martin und wer sie alle waren, was sie an Lehren gebracht haben bis hin zum Konzil zu Nicäa. Und schon da hat es direkt begonnen, Lehren vorzutragen, die dem Volke Israel wehgetan haben und natürlich Gott wehgetan haben. Besonders, dass Gott aus 3 ewigen Personen besteht, dass der Vater ewig ist, der Sohn ewig, der Heilige Geist ewig. Und wer das ganze Alte Testament liest, wird doch all die wunderbaren Verheißungen lesen. Ich will ihm Vater sein, er soll mir Sohn sein. Ich will ihn zum Erstgeborenen machen. Und an all die Verheißungen, du bist mein geliebter Sohn, heute hab ich dich gezeugt. All die herrlichen Verheißungen mit Bezug auf die Geburt, ja auf unseren Erlöser. Gott hatte ja von Anfang an angekündigt, was er vorhat. Und wer das ganze Alte Testament gelesen hat, der weiß doch, dass kein einziges Mal ein Prophet, ein Mann Gottes, von einem Vater im Himmel gesprochen hat oder zu einem Vater im Himmel gebeten hat. Wer das Alte Testament gelesen hat, der weiß doch ganz genau, dass niemand von einer zweiten Person, von einem Sohn, der im Himmel sein soll, gesprochen wurde. Es ist für mich unfassbar und mit großem Schmerz verbunden, dass der Heilsplan unseres Gottes so missverstanden wurde und dass all die Bibelstellen so gedeutet worden sind, wie eben schon gesagt, was nützt es, wenn die Bibel in 704 Sprachen vorhanden ist, wenn sie in mehr als 704 direkte Weisungen gedeutet wird hin und her. Und wir haben rund 350 christliche Denominationen und alle deuten die Bibel nach ihrer Art. Alle haben ihre Glaubensbekenntnisse und berufen sich trotzdem auf die Bibel, obwohl sie eigentlich mit dem, was Gott in seinem heiligen Worte gesagt hat, nichts gemeinsam haben, nur ihre eigenen Lehren eingeführt haben. Was soll man dazu sagen? Wir leben ja in der Zeit, in der die Verheißungen vor der Wiederkunft Jesu Christi in Erfüllung gehen müssen, ja in Erfüllung gehen. Und Gott hat die Verheißung gegeben, dass er einen Propheten senden würde, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, und dass die Aufgabe dieses Gottesmannes darin bestehen würde, alles wieder in den rechten Stand zu bringen, alles zum Anfang zurückzuführen, zum Glauben der Apostel, zur Lehre der Apostel, zur Taufe der Apostel, alles so, wie es im Urchristentum war. So muss es in der Gemeinde des lebendigen Gottes wieder hergestellt werden. Und Brüder und Schwestern, wir schämen uns deshalb nicht, den Namen dessen, den Gott in besonderer Weise in unserer Zeit gebrauchen konnte, zu nennen. So wie Martin Luther genannt wird, John Wesley, William Booth, John Smith, wie all die Leute genannt werden, Calvin und wer sie alle waren, Brüder und Schwestern, so hat doch Gott das Recht gehabt, in unserer Zeit eine Berufung, eine Sendung auszusprechen, um seine eigene Verheißung zu erfüllen. Er hatte doch das Recht beim ersten Kommen Christi dafür zu sorgen, dass ausgesprochen wurde, was damals geschah und Übernatürliches begleitete, die Botschaft bei dem ersten Kommen Christi. Der Engel Gabriel kam herab, sprach zu Zacharias, sprach zu Maria, Übernatürliches geschah von Anfang an des Neuen Testaments. Mir geht es heute hauptsächlich darum, so gewiss Johannes der Täufer die Erfüllung von Jesaja 40, Vers 3 war. Eine Stimme ruft laut in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet eine Straße für unseren Gott. Johannes der Täufer wusste ganz genau, welche Bibelstellen auf seinen Dienst zutreffen und durch seinen Dienst in Erfüllung gegangen sind. Auch Malachi Kapitel 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten vor mir her. Doch hier die große Frage. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Sadduzäer hatten ihre Deutungen. Sie hatten die Tora. Sie haben darin gelesen, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Aber keine Offenbarung durch den Geist Gottes. Sie hatten den toten Buchstaben. Sie hatten das geschriebene Wort. Und das geschriebene Wort haben heute Milliarden Menschen auf Erden. Doch darauf kommt es nicht mehr an. Heute sind wir dankbar für das Geschriebene, für das geschriebene Wort, für das Alte und Neue Testament. Doch Brüder und Schwestern, das geschriebene Wort muss zum geoffenbarten, lebendigen Wort werden. Die Verheißungen, die hier geschrieben stehen, müssen uns geoffenbart werden, und deren Erfüllung müssen wir aus Gnaden und werden wir aus Gnaden erleben. Kommen wir auf das Einleitungswort zurück, das Bruder Baumgartner gelesen hat. Und teure Brüder und Schwestern, diesem Einleitungswort möchte ich einen Vers vorausschicken, den Bruder Baumgartner mir am Telefon sagte. Und ich bitte, dass er jetzt aus Jeremia 15 gelesen wird.
Jeremia 15, Vers 16. So oft deine Befehle erfolgten, habe ich sie meine Speise sein lassen. Und deine Weisungen sind mir eine Wonne und Herzensfreude gewesen.
Dank sei dem Herrn von Herzen dargebracht. Das Wort trifft auf mich zu. So oft deine Befehle an mich ergangen sind, hab ich getan, was du befohlen, was du, o Herr, mir geboten hast. So oft du, o Herr, eine Weisung gegeben hast, habe ich sie befolgt. Ich habe jede Weisung von den 15 Weisungen, die der Herr mir persönlich gegeben hat, mit hörbarer Stimme gegeben hat, jede Weisung genau erfüllt. Ich habe jedes Mal mit heiligem Respekt, den die Stimme des Herrn schon mit sich bringt. Brüder und Schwestern, ihr könnt euch keine Vorstellung davon machen, was die Stimme des Herrn an Ehrfurcht, an Respekt in uns, in mir jedes Mal neu bewirkt hat. Es bleibt einem dann wirklich nichts weiter übrig, als zu tun, was der Herr geboten hat. Ich schaue also zurück auf all die vielen Jahre, in denen der Herr Weisungen gegeben hat, geboten hat, was getan werden soll. Und ich darf es mit gutem Gewissen vor Gott, dem Herrn, sagen. Ich habe jedes Mal in heiliger Ehrfurcht getan, was der Herr mir geboten hat. Und bis zum heutigen Tage ist mir der Auftrag, von Stadt zu gehen, von Land zu Land und die Botschaft zu bringen. Heilig, weil der Herr den Auftrag erteilt hat. Es geht ja alles auf den 11. Juni 1933 zurück, als der Herr Bruder Brenhem die direkte Weisung, den Auftrag gegeben hat, die Botschaft zu bringen, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen würde. Wir werden nicht jedes Mal neu auf all diese Einzelheiten eingehen, aber der Dienst, der jetzt vor sich geht, geschieht im direkten Auftrag, im direkten Willen Gottes für die Gemeinde vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Auch dafür sind wir dankbar, dass Gott in dieser Zeit der Not, so könnte man es sagen, das Jahr 2020 und auch jetzt 21 sind für uns als Gläubige Prüfungszeiten wie noch nie zuvor. Man kann keine Versammlungen halten wie in all den Jahren. All die Vorschriften sollen und müssen eingehalten werden. Und wir alle seufzen in diesem Zustand. Und neuerdings werde ich immer wieder an das Wort erinnert. 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Selbstzucht. Überlegt einmal, die ganze Welt hätte nie von der Botschaft erfahren, wie es jetzt der Fall ist. Ich selbst bin ja zumindest in 165 Ländern persönlich gewesen. Aber jetzt hören alle in allen Ländern zu. Und wir haben dafür mitsorgen können, dass wir über 1500 Ausrüstungen kaufen konnten, so dass alle Brüder auch in den Ländern, wo es Übertragungsmöglichkeiten und das Equipment dafür noch nicht zur Verfügung stand, dass alle ausgerüstet werden konnten und jetzt wirklich an jedem Mittwoch, an jedem Samstag und Sonntag weltweit mithören können. Und so findet die Zubereitung aus Gnaden statt. Der weiß, was die Zukunft bringen wird. Eins aber ist gewiss, der Herr selbst wird sein Werk, sein Erlösungswerk vollenden. Und wie wir schon oft gesungen haben, weiß ich den Weg auch nicht. Du weißt ihn wohl. Du weißt die Zeit, dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Kommen wir zu dem Einleitungswort und ich bitte, dass wir den ersten Vers noch einmal lesen.
Wir lesen aus Lukas 11 von Vers 1 bis 4. Lukas 11, 1 bis 4. Jesus betete an einem Orte, und als er damit zu Ende war, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat.
Bleiben wir hier einen Moment stehen. Lehre uns beten, wie Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Brüder und Schwestern, das ist auch unser Verlangen. Lehre uns beten. So singt ein Liederdichter. Lehre uns beten, lehre uns flehen, dass wir in die Gegenwart Gottes mit Gebet kommen können. Gebete, die Gott erhören, Gebete, die Gott beantworten kann. Lehre uns beten. Aber nicht nur das. Lehre uns dein Wort. Lehre uns in allen Bereichen. Es beginnt mit dem Gebet. Und dann werden alle Bereiche mit einbezogen in das Gebet, bis hin dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Lesen wir weiter.
Vers 2. Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr beten wollt, so sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, unser auskömmliches Brot gib uns Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden. Denn auch wir vergeben jedem, der sich an uns verschuldet, und führe uns nicht in Versuchung. Im aramäischen Text steht: Führe uns, auf dass wir nicht in Versuchung fallen.
Dank sei dem Herrn für sein teures und heiliges Wort. Brüder und Schwestern, an jedem Sonntag wird das Vaterunser in unzähligen Kirchen gebeten. Aber wer geht auf den Inhalt ein? Wem hat das, was darin geschrieben steht und ausgesagt wird, wen hat es angesprochen? Wer geht darauf ein? Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Was ist der Name des Vaters, der geheiligt werden soll? Brüder und Schwestern, unser Herr hat doch gesagt, ich habe deinen Namen denen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Der Name des Vaters ist doch der Name des Sohnes. So ist es schon im Irdischen, so wie dein Papa geheißen hat, so heißt es auch du. Ich bin Frank, weil mein Papa Frank war. Und wenn wir dann darüber nachdenken, was der Herr im Taufbefehl sagte, in der Zusammenfassung, und taufet sie hinein in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann dabei nicht stehen bleiben, sondern den Befehl zur Ausführung direkt mitnehmen und sehen, wie der Taufbefehl ausgeführt wurde, dass nämlich Petrus den Namen, in dem sich Gott uns als Vater im Sohn und durch den Heiligen Geist geoffenbart hat, in diesem teuren und heiligen Namen sind alle Gläubigen seit Pfingsten, seit Gründung der neutestamentlichen Gemeinde getauft worden. Deshalb konnte Petrus sagen, tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Was nützt es den Milliarden Menschen, wenn sie gewohnheitsmäßig beten, unser Vater, der du bist im Himmel, und. Kümmern sich überhaupt nicht darum, dass der Wille Gottes geschehen soll und muss, wie im Himmel, also auch auf Erden. Aber so steht's doch geschrieben. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Und wenn wir dann, Brüder und Schwestern, daran denken, dass unser Herr im Gebet, besonders in Gethsemane, zum Ausdruck gebracht hat, um uns zu lehren, wie wir beten sollen. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Lesen wir noch zwei, drei Stellen, die das Gebet betreffen und was dazu gehört. Bitte schön.
Matthäus 15, Vers 9. Doch vergeblich verehren sie mich, weil sie Menschensatzungen als Lehren vortragen.
Da haben wir eine sehr ernste Warnung. Vergeblich beten sie, vergeblich verehren sie mich, vergeblich, vergeblich, weil sie Menschen lehren, zu ihren Satzungen gemacht haben. Ihr könnt von Kirche zu Kirche gehen. Alle haben ihre eigenen Satzungen gemacht. Und da steht als Überschrift vergeblich. Vergeblich beten sie das Vaterunser. Vergeblich sprechen sie darüber. Vergeblich hören sie es. Einfach vergeblich, weil sie Menschensatzungen zu ihren Lehren gemacht haben. Wer wirklich von Herzen betet, der betet doch, dein Wille geschehe. Der betet doch, offenbare mir deinen Willen, der in deinem Worte geschrieben steht. Der betet, führe mich durch deinen Geist in alle Wahrheit hinein. O Brüder und Schwestern, was ist aus der Gemeinde, aus dem Christentum geworden? Ich habe es ja schon vorhin erwähnt. Alles hat seinen Lauf genommen. Und wenn wir auf die 2000 Jahre schauen, seit Christus, seit Gründung der Gemeinde, was alles erfunden wurde an Satzungen, ja, gehen wir zum Dogma der Trinität. Überlegt einmal vom Jahre 321 Diskussionen und Diskussionen. Und im Jahre 386 wurde der Heilige Geist zur dritten Person erklärt. Aber erst im Jahre 675 ist die Trinität zum Dogma erklärt worden. Zum Dogma erklärt worden, also zu einer unfehlbaren Wahrheit für die römische Kirche, aber nicht für die Gemeinde des lebendigen Gottes. Meine Brüder und Schwestern, hier steht alles, was für die Gemeinde des lebendigen Gottes geschrieben steht. Hier steht kein Dogma, keine Glaubenssatzung. Hier steht nichts geschrieben als das, was Gott uns zu sagen hat. Ihr könnt euch in meine Lage nicht genau versetzen. Auch die Kirchengeschichte studiert und alles, was dazu gehört. Und die Juden, das Volk Israel, ist ja auch nicht mit offenen Augen durchs Leben gegangen. Auch damals musste der Herr sagen, er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und dann die Bestätigung, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Teure Brüder und Schwestern, war es dann noch nötig, den Jerusalemer Talmud zu schreiben? War es dann noch nötig, den babylonischen Talmud zu schreiben? Alles an Gottes Wort, am Alten und Neuen Testament vorbei. Das hat der Rabbi gesagt und das hat der und das hat jene gesagt. Und genauso ist es mit dem Christentum geschehen. Alle haben ihre Glaubenssatzungen, ihre Glaubensbekenntnisse, alles geschrieben. Wozu? Ein Testament ist doch abgeschlossen. Wer will einem Testament etwas hinzufügen? Hier haben wir das Alte Testament, wir haben das Neue Testament und dann am Ende des Neuen Testaments hier in Offenbarung 22 von Vers 19. Wer den Worten der Weissagung dieses Buches etwas hinzufügt. Es ist absolut nicht gestattet, etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen. Wem kann man das heute sagen? Alle sind beleidigt, wenn man Gottes heiliges Wort verkündigt. Doch Brüder und Schwestern, zu allen Zeiten gab es wahrhaft Gläubige. Vor der Reformation, nach der Reformation, es gab wahrhaft Gläubige zu allen Zeiten. Aber die direkte Wiedererstattung alle biblischen Lehren, der gesamten biblischen Praxis ist in unserer Zeit geschehen. Männer Gottes hatten Offenbarung des Wortes Gottes, aber sagen wir es noch einmal, in unserer Zeit sind nicht Teilwahrheiten geoffenbart worden, sondern Bruder Brenhem konnte sagen, wie der Apostel Paulus: Ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt, von A bis Z, über jedes biblische Thema, über Bekehrung, über Buße, über Wiedergeburt, über Geistestaufe, über Geistesgaben, über die Dienste, über die Ämter in der Gemeinde, über die Ehe, über die Frauen, über die Männer. Alles ist geschrieben worden. Wir brauchen es nur zu lesen und zu Herzen zu nehmen. Haben wir noch eine oder zwei Stellen, die wir lesen können? Bitte schön.
Wir lesen aus Johannes, 4. Kapitel, Vers 24. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in Wahrheit anbeten.
Dazu sagen wir Amen. Gott ist Geist. Die Frau am Brunnen hatte gesagt, wo sollen wir anbeten? Auf dem heiligen Berge oder in Jerusalem? Und die Antwort war, Gott ist Geist. Und die wahren Anbeter, nicht die Anbeter allgemein, sondern die wahren Anbeter, die wahren Gotteskinder, die wirklich wiedergeboren sind, die göttliches Leben empfangen haben, die als Söhne und Töchter Gottes hier auf Erden schon sind und nur noch auf die Verwandlung ihrer Leibe warten. Die wahren anbete, nicht die allgemein am Sonntag traditionsgemäß zur Kirche gehen. Sie sagen immer das Gleiche und gehen danach nach Hause. Aber die wahren Anbeter, die Gott persönlich erlebt haben, ihre Vergebung, ihre Erlösung, das, was am Kreuz auf Golgatha geschah, auf und angenommen, ja die Einsetzung in die Sohnschaft erlebt haben, die sagen können mit wahrhaftigem Herzen, unser Vater, der du bist im Himmel. Wer kann Vater zu mir sagen? Doch nur zwei Söhne und zwei Töchter, sonst niemand auf Erden. Wer kann zu Gott Vater sagen? Nur der, der aus dem Geiste gezeugt, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, der das persönliche Heilserlebnis gemacht hat und Gnade bei Gott gefunden hat. Also, Gott schenke Gnade, geliebte Brüder und Schwestern, dass wir nicht zu den allgemeinen Anbetern gehören, die in allen Denominationen zerstreut sind, sondern zu den wahrhaftigen Anbetern gehören, die Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Auch das muss noch gesagt werden. Wer bittet, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, der muss doch wissen, dass unser Herr gesagt hat, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. O Herr, lehre mich beten. Mein Gott, ich möchte dich im Geist und in der Wahrheit anbeten. Habe noch eine Bibelstelle.
Wir lesen aus Hebräer 4, Vers 1. Da nun die Verheißung des Eingehens in seine Ruhe noch unerfüllt geblieben ist, so wollen wir ängstlich darauf bedacht sein, dass es sich bei keinem von euch herausstelle, er sei zurückgeblieben.
Ja, Brüder und Schwestern, ein sehr, sehr ernstes Wort, dass sich bei keinem von euch herausstelle, er sei bei der Entrückung zurückgeblieben. Denn es steht geschrieben, die bereit waren, gingen zum Hochzeitsmahl ein. Bitte lasst es mich euch in aller Deutlichkeit sagen. So gewiss, Bruder Brenhim, die vollendete Schar in der Herrlichkeit gesehen hat. Alle waren jung. Und eine Schwester, so bezeugt er es in seinem Zeugnis, war über 92 Jahre alt, als sie zum Glauben kam und die Gnade Gottes ja alles erlebt hat, was der Herr uns bereitet hat. Und als sie bei Bruder Brenhim vorbeikam, sagte sie ihm, kannst du dich daran erinnern, da und da geschah es, damals war ich und schau mich heute an. Alle in der Blüte der Jugend, ob sie hier 105 waren oder 90 waren, ganz gleich, in der Auferstehung werden wir alle in der Blüte unserer Jugend sein. Und diese Schar habe ich, Bruder Frank, gesehen. Diese erlöste Schar, die entrückt wurde, habe ich mit diesen Augen gesehen. Brüder und Schwestern, ihr könnt euch nicht vorstellen, was es bedeutet, aus dem Leibe herausgenommen zu werden und trotzdem zu empfinden, man ist im Leibe und schaut, obwohl man außerhalb des Leibes ist. Auch ich habe die junge Schar gesehen, wirklich 17, 18, niemand über 20. Alle jung, alle verschiedene Haarfarben, alle glänzend weiße Gewänder. Und ich wusste, jetzt findet die Entrückung statt. Ich habe ja meine Erlebnisse zum Teil schon berichtet. Doch lasst mich abschließend sagen, dieser Dienst ist nicht dazu da, dass Menschen nur von dem erfahren, was Gott durch den Dienst Bruder Brenhams getan hat. Nicht nur erfahren von seiner Sendung vom 11. Juni 33, vom 7. Mai 46, vom 20. Januar 1950, von all den übernatürlichen Erlebnissen, die nicht nur gehört haben, dass er eine Botschaft bringen würde, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen sollte. Dies ist göttliche Realität. Die Schrift ist damit erfüllt worden. Das ursprüngliche heilige Evangelium, die Heilsbotschaft unseres Gottes, ist allen Völkern und Sprachen verkündigt worden. Und deshalb, bitte, lasst es euch heute sagen, die wahrhaftigen Anbieter, Gott möge euch, geliebte Brüder, geliebte Schwester, teure Prediger, Gott möge aus allen und in allen solche Menschen machen, die ein persönliches Heilserlebnis mit Gott haben, die von Herzen sagen können, Herr, lehre uns beten, und dann dein Wille geschehe, und dein Wille ist, dass die wahrhaftigen Anbeter Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten können, dass keine fremde Lehre, keine Deutung, nichts und abermals nichts zu finden wäre, als nur das, was im göttlichen Testament geschrieben steht. Bei Gott gibt es keine Vermischung. Ich glaube, dass Gott uns dieses teure Wort, das Bruder Baumgartner zur Einleitung gelesen hat, dass es so von Gott bestimmt war. Herr, lehre uns beten. Lehre uns in allen Bereichen, ja belehre uns, damit alle von Gott gelehrt sind und dass wir in Übereinstimmung mit dem Worte und dem Willen Gottes als wahrhaftige Anbeter Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ihm, dem alleinigen Gott, sei die Ehre und der Lobpreis für den Dienst der Propheten, für den Dienst der Apostel, für das Alte und Neue Testament, für den Dienst Bruder Brenhems und für das, was Gott gegenwärtig auf der ganzen Erde tut. Der Segen des allmächtigen Gottes ruhe auf euch allen in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Herr unser Gott, wir schauen auf zum Gnadenthron. Du machst keine leeren Worte. Du hast heute persönlich mit uns geredet. Und unser Gebet ist es, aufrichtig und ehrlich, lehre uns beten. Sei uns allen gnädig. Segne deine bluterkaufte Schar. Vollende uns. Möge dein Wille geschehen. Und wir danken dir noch einmal für die vollbrachte Erlösung. Wir danken dir für das teure Blut des neuen Bundes, für das teure und heilige Wort. Und wir danken dir für den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Ich sage es noch einmal im Namen des Herrn. Glaubet von ganzem Herzen und ihr werdet gesegnet sein mit jedem Segen, den Gott uns in Christus Jesus geschenkt hat, bis hin zur Vollendung bei der Wiederkunft Jesu Christi. Gott, der Herr, sei weltweit in allen Völkern und Sprachen mit euch allen, besonders mit allen dienenden Brüdern, in Jesu heiligem Namen. Amen.